Wie ist die Lage?
Der fast tägliche Podcast mit Lars Meyer.
Wie ist die Lage? Unser fast täglicher Podcast als Kooperation von der Mopo und der Gute-Leute-Fabrik spürt tagesaktuellen Fragen nach. Seit 2020 kommen prominente Lenker und unbekannte Denker, also Barkeeper, Bäckerinnen oder Bürgermeister, knapp 15 Minuten zu Wort. Die Auswahl ist rein subjektiv, aber immer spannend und überraschend. Mein Name ist Lars Meyer und ich rufe fast täglich gute Leute aus Hamburg an.
Unser Partner, der das diese Woche möglich macht, ist Überquell. Überquell steht für ehrliche, handgemachte Biere und ein ausgelassenes, buntes Miteinander. Der Hafen und St. Pauli sind das Zuhause der kleinen Craft-Brauerei. Das war Werbung. Herzlichen Dank.
Heute befrage ich den Hochbahnchef Henrik Falk. Ahoi, Henrik.
Moin.
Lieber Henrik, wie wird man Deutschlands innovationsfreudigstes Nahverkehrsunternehmen, wie eine Zeitung neulich schrieb?
Ja, indem man einfach Bock auf neue Dinge hat und nicht einfach nur im klassischen Trott voranschreitet, sondern die Dinge, die man schon immer gut gemacht hat, weiter perfektioniert und gut macht. Das kann, glaube ich, die Hochbahn, und gleichzeitig aber auch begreift, dass Mobilitätswende, über die ja alle reden, definitiv auch mit neuen Mobilitätsformen, mit Innovationen zu tun haben muss und sich dann denen offen und ehrlich widmet, so wie wir das versuchen vom Vorstand angefangen.
Wusste der Senat die ganze Zeit, auf was er sich da eingelassen hat, dass da jemand kommt und den ganzen Laden auf links dreht? Also du musst ja wahrscheinlich auch ein Bewerbungsgespräch gehabt haben, und hast du da schon gesagt, so Leute, so geht's nicht weiter?
Natürlich wusste der Senat, worauf er sich einlässt, aber letztendlich geht es gar nicht darum, das ist ja auch, um das seriös zu beantworten, geht es gar nicht darum, alles nach links zu drehen, sondern einfach zu erkennen, dass ich neben Dingen, die ich schon immer gut gemacht habe, auch ein paar neue Dinge voranbringe und dann ideale eine Verknüpfung hinbekomme. Ich glaube, das ist im Unternehmertum ja immer so. Und das versuchen wir auch als Hochbahn. Und ich glaube, der Nahverkehr steht jetzt nicht klassischerweise, fällt einem diese Branche als erste ein, wenn man über Innovationen nachdenkt. Deswegen steht es uns, glaube ich, umso mehr gut zu Gesicht. Auch, weiß ich, ITS-Weltkongress letztes Jahr waren ja auch so, da läuft ja eine Menge gerade in Hamburg, wo wir, glaube ich, alle miteinander hier nicht schlecht unterwegs sind.
Jetzt ist es ja so, mutmaßlich, als du damals hier angefangen hast, kannten wir alle nur ein paar Fortbewegungsmöglichkeiten, also Bus und Bahn aus deinen Betrieben sozusagen, und dann entweder zu Fuß gehen, Fahrrad fahren oder Auto fahren in der verschiedensten Form, ob jetzt als Anhalter oder selber fahren. Mittlerweile kannst du dir Autos teilen mit mehreren Leuten, man kann mit dem Roller sich bewegen, man kann auch noch andere elektrische Gerätschaften ausleihen. Das habt ihr jetzt alles zusammen in eine App reingepackt. Warum ihr jetzt eigentlich auch noch? Weil ich sag mal so, da gibt es ja eigentlich schon ein paar auch, ne?
Ja, das denkt man immer, aber dem ist eben gerade nicht so, weil es geht ja hier um die HVV-Switch-App, nehme ich an. Und
ich nehme es auch an.
Insofern haben wir beide dieselbe Annahme, das ist gut. Als wir damit anfingen, vor, ich glaube, etwas über 3 Jahren, muss man sagen, und da liegt, glaube ich, auch eine Stärke von einer Hochbahn drin, da wir ja mit diesen Unternehmen, die wir da integriert haben, also wir reden dort über WeShare jetzt in Kürze, wir reden über Miles, wir reden über SixShare, wir reden über Moja, die sind ja am Markt alle im Wettbewerb miteinander. So. Und das heißt, es ist eben nicht so, dass es diese Plattform, diesen Plattformgedanken dort schon so gab, zu sagen, lass uns doch alle versuchen, über eine gute Integration am Ende über mehr Kundinnen und Kunden auch Umsätze zu generieren und Mehrwerte zu schaffen und eben nicht nur dieses klassische Modell zu machen, wenn ich dich integriere, dann will ich von jeder Buchung, die auf deinem Fahrzeug läuft, so und so viel Prozent abhaben. Weil das führt nämlich genau dazu, dass in der Mobilität diese Sharing-Plattformen, wie man sie so schön nennt, eben noch nicht so wirklich etabliert sind und eben schon gar nicht quick and easy mit vielen Angeboten. So. Und das geht jetzt langsam los, aber deswegen waren wir da relativ frühzeitig unterwegs und konnten eben als Hochbahn, weil wir eben auch durchaus gute Entwickler hier am Start haben, mit den Firmen dann zusammen uns auf die Reise machen, und so ging das los. Also insofern hat das schon einen gewissen Pioniercharakter.
Sieht man dich denn auch manchmal auf dem E-Roller die Mönckebergstraße rauf und runter sausen oder sagst du, okay, das ist vielleicht eher für eine andere Altersgruppe und hältst dich da eher zurück?
Nee, ich muss ja sagen, ich bin großer Fan des E-Scooters. Das ist ja so, dass man sich damit immer unbeliebt macht, weil ja alle irgendwie den E-Scooter auch entdeckt haben als einen Vehikel. Und da bin ich ja durchaus bei, wo man sagen muss, wenn die gerade mitten in der Innenstadt irgendwie mitten auf der Straße liegen, dann ist das natürlich nicht so richtig Sinn der Sache. Aber der E-Scooter erfüllt für mich zwei Dinge. Das eine ist, es darf auch durchaus Spaß machen. Und das machen die Dinger, wenn man mit ihnen fährt. Und sie haben auch für mich zumindest vor allen Dingen am Rand ehrlicherweise einen großen Zweck. Und deswegen fahre ich eigentlich des Öfteren gerade in Bergedorf, wo ich ja wohne. Gerade der Weg von der S-Bahn zur Wohnung oder zurück ist einer, den meine Kids vor allem, aber auch ich ab und zu mit dem Roller mich fortbewege. Und da muss ich sagen, und das kann man, glaube ich, jetzt vermehrt auch beobachten, sind ja viele Anbieter inzwischen unterwegs, weil nämlich genau diese Wege oft die sind, die dann doch etwas beschwerlicher sind, wo man sagt, ach, da wäre einfach schön, wenn ich was hätte. Und da glaube ich auch durchaus, dass die Roller ihre Berechtigung nicht nur haben, sondern auch behalten werden. Also da finde ich die echten großen, großen Mehrwert.
Hat man eigentlich als Hochbahnchef so eine, ich sage jetzt mal, so eine Bahncard 100, wie es bei der Deutschen Bahn heißt? Und du kannst dann einfach auch alles nutzen für lau oder... Ist das noch ein bisschen anders? Musst du die auch ganz normal kaufen?
Nee, die Monatskarte. Das ist noch ein bisschen anders. Also wir haben gewisse Rabatte, wenn du als Mitarbeiter, Mitarbeiterin, also da bin ich jetzt nicht besser als jeder oder jede, die bei der Hochbahn arbeitet, müssen aber auch vom Grundsatz dafür bezahlen und versteuern. Und genauso ist es eben bei der Deutschen Bahn. Also wenn ich privat die Deutsche Bahn nutze, muss ich die ganz normal bezahlen, so wie jeder andere auch. Also insofern hilft mir da mein Hochbahnchef-Dasein nicht so richtig weiter.
Was gibt's denn eigentlich Neues zum Hamburg-Takt zu sagen? Ich meine, das war ja tatsächlich etwas, was ihr auch so rausgehauen habt, was euch auch zum innovationsfreudigsten Nahverkehrsunternehmen macht. Ist ja aber erstmal eine Behauptung. Wie weit sind wir denn da?
Na, der Hamburg-Takt ist ja viel, viel mehr als einfach nur etwas, was die Hochbahn mal so raushaut, sondern dahinter steckt. Und auch das gehört, glaube ich, deswegen geht das mit der Innovationskraft, glaube ich, ja nicht nur in Richtung Hochbahn, sondern auch, dass die Stadt sich hier auf den Weg gemacht hat. Es ist ja zunächst mal eine politische und inhaltliche Strategie zu sagen, also vom Bürgermeister angefangen, der es ja verkündet hat damals, ist die Antwort Hamburgs auf die Frage, wie kann eine Mobilitätswende überhaupt gelingen, schlichtweg der 5-Minuten-Takt, also der Hamburg-Takt zu sagen, stellt euch eine Welt vor in Hamburg, wo ihr in jeder Lebenssituation die Möglichkeit habt, spätestens nach 5 Minuten das Vehikel zu haben, was man braucht. Und ob das am Ende ÖPNV im klassischen Sinne ist, also U-Bahn und Bus oder S-Bahn, oder ob es eben neue On-Demand-Sharing-Dienstleister sind, die dann zugegebenermaßen im Jahr 2030 auch durchaus autonom unterwegs sein werden. Es spielt keine Rolle und das alles über eine Plattform buchbar. Und dort sind wir in großen Schritten unterwegs. Also insofern, fernab von Angebotsoffensiven, sind wir am Ausbau der Infrastruktur dran. Wir haben ja vor kurzem, wir werden einen riesen neuen Betriebshof in Veddel, auf der Veddel bauen, wo im Prinzip die Werkstatt für die Busse oben auf dem Dachgeschoss sich befindet, also ganz futuristisch, auch da neue Wege. Dann die Switch-App ist, glaube ich, erstmal ein erster Schritt, weil diese Integration eine Rolle spielt. Wir haben Kooperationen mit Moja, mit vielen weiteren, wo wir uns jetzt Schritt für Schritt alle versuchen voranzubewegen, um diese Welt zu bauen. Und das ist eben nichts, wo man mit dem Finger schnipst und dann ist es da, sondern da geht es jetzt um eine konsequente Fortführung dessen, was wir vor 3 Jahren alle miteinander begonnen haben und was eine gute Mischung aus klassischen Themen, aber auch ganz viel Digitalisierung bis hin zu autonomen Fahren ist.
Während du weiterhin schön nicht nur gedanklich mobil warst, sondern eben halt auch die Stadt mobil gemacht hast durch Hamburg-Takt oder Switch, war ja draußen auch Krise. Gibt es da irgendwelche Lehren bei euch draus, außer dass ihr möglicherweise digital noch stärker werden müsst?
Also wir ziehen natürlich die Krise oder sagen wir mal die Pandemie. Also Krise, ich finde dieses Wort immer so schwierig. Also die Pandemie ist ja... In dem Moment, wo wir gerade telefonieren, besteht ein Großteil meines Alltags einfach in tatsächlich Krisenstäben und dem Versuch, diese Pandemie zu managen. So. Und wir haben natürlich ganz viele Lehren daraus gezogen oder sind mittendrin, wo man sagen muss, toi, 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 bisher sind wir da ganz gut durchgekommen. Aber gerade Omikron, wir gehören ja auch zur kritischen Infrastruktur, stellt uns hier vor Riesenherausforderungen. So. Und dass eben wir und meine, gerade die Fahrerinnen und Fahrer, meine Kolleginnen und Kollegen vorneweg, überhaupt in der Lage sind, ja, hier dieses Angebot eins zu eins so aufrechtzuerhalten, ist natürlich, also hat mit ganz vielen Maßnahmen, mit Schutzmaßnahmen, mit FFP2-Masken, Tragepflicht, Kontrollen, digitalen Zahlungsmöglichkeiten, um Kontakte zu beschränken, zu tun, wo wir sagen müssen, es war gut, dass wir uns auf den Weg schon vor 3, 4, 5 Jahren gemacht haben, weil wenn wir da viele Voraussetzungen auch im digitalen Wege gar nicht geschaffen hätten, wären wir jetzt gar nicht so schnell in der Lage gewesen, zu reagieren. So. Und, aber es hat auch mit ganz harter Infrastruktur zu tun. Also mein Paradebeispiel ist die Trennscheibe im Bus, die wir ja ganz schnell für über 1000 Busse eingebaut haben, jetzt vor einem Jahr schon. Da braucht man eine hohe operative Durchschlagskraft, um sowas schnell hinzubekommen. So. Also insofern werden viele Dinge bleiben. Das Pragmatisches, was man benennen kann, sind ja immer diese Homeoffice-Themen und digitale Themen, aber auch im ganz praktischen Leben der Fahrerinnen und Fahrer und unserer Kundschaft ist, glaube ich, das vorrangigste Thema, dass wir, wenn irgendwas knallt, dann sind es gerade die digitalen Vertriebswege. Das heißt, wir machen, haben natürlich Fahrgastverluste, klar, wir haben eine Pandemie, aber wir nehmen so viel ein über digitale Vertriebswege wie noch nie und dieser Trend wird sich auch weiter fortzeichnen.
Jetzt fahren weniger Leute tatsächlich mit euren Angeboten. Auf der anderen Seite hast du die 1000 Busse, die mit Trennscheiben ausgestattet werden müssen. Wie gerne geht denn der Finanzsenator oder der Verkehrssenator ans Telefon, wenn du anrufst? Weil das ist ja wahrscheinlich auch eine ganz schwierige Aufgabe, jetzt den Finanzhaushalt irgendwie klar zu kriegen.
Ich glaube, zunächst mal ist es so, das Gute an dem Finanzsenator und an mir ist, dass wir vorwiegend über WhatsApp miteinander Kontakt haben. Also insofern gehen wir seit Jahren schon nicht mehr ans Telefon, wenn wir uns anrufen. Da ist es so, dass ehrlicherweise, deswegen sind wir wieder beim Hamburg-Takt. Also das ist natürlich für alle hier zunächst mal eine ganz schwierige...
Du rufst ihn alle 5 Minuten an?
Nee, das Spannende ist, dass natürlich diese Pandemie uns finanziell, ja die ganze Welt, auch vor große wirtschaftliche Herausforderungen stellt. Das ist gar keine Frage. Nichtsdestotrotz ist es so, dass diese Stadt, dadurch, dass sie sich... hier die Mobilitätswende und auch den 5-Minuten-Takt auf die Fahne geschrieben hat. Und zwar nicht aus dem Selbstzweck heraus, sondern weil wir ja eine kleine, aber feine Klimakrise zu bewältigen haben, ist es bisher so, und das muss ich sagen, da ist Hamburg wirklich vorn zu sagen, wir stehen dazu, wir bleiben auf dem Weg und letzten Endes ist der Klimakrise vollkommen egal, ob eine Pandemie gerade ist oder nicht. Und so würde ich auch das Verhältnis zum Finanzsenator beschreiben, dass wir natürlich dafür da sind, hier seriös mit dem Geld umzugehen. Auf der anderen Seite aber an der Ambition und an der Schrittfolge, die ja eine Schrittfolge bis 2030 ist, sich nichts geändert hat, wir jetzt einfach nur ein bisschen andere Reihenfolgen, wie das im operativen Leben so ist, vollziehen. Und ich würde das mal so umschreiben, dass jetzt in den nächsten 2, 3 Jahren es nicht darum geht, weiterhin Angebot auszurollen, weil wir momentan für die Fahrgastzahlen, die wir haben, genügend Angebot draußen haben, sondern infrastrukturelle Voraussetzungen zu schaffen, um dann eben in 2, 3 Jahren wieder in diese Schrittfolge einzusteigen. Und das ist auch eine Riesenherausforderung. Wir brauchen neue Betriebshöfe, wir müssen Straßen umbauen, wir brauchen neue Lichtsignalanlagen, die digitaler funktionieren, um nur 1, 2 Themen zu nennen. Wir brauchen neue Fahrzeuge, also da haben wir eine Menge auf der Leine.
Und trotzdem muss man auch mal zwischendurch Pause machen und sich stärken. So bin ich jetzt bei unserer Top 3. Ich würde gerne wissen, wo du denn, du bist, hast du dein Büro mitten in der City, in der Steinstraße. Wo gehst du denn gerne Mittagessen? Sag mir mal Platz 3.
Platz 3 wäre für mich da bin ich bei Daniel Wischer, den ich sehr mag hier. Ganz klassischer Laden, glaube ich. Mitten in der Steinstraße, für mich ist das immer so, als ob man die 50er oder 60er Jahre betritt, wenn man da reinkommt. Also man ist irgendwie in einer anderen Dekade. Und es gibt ganz klassische Hamburger Hausmannskost.
Ja, Platz 2.
Platz 2 wäre das Apples, würde ich sagen. Das ist jetzt ein bisschen
gehobener. Kann man sehr gut essen. Ja, hat der feine Herr. Essen. Da gehst du ja mit Senatoren dann hin, ne?
Nee, da gibt es einen Mittagstisch, da ist das preislich auch halbwegs erträglich. Und letzten Endes, aber es ist schon so, wenn man mal einen vernünftigen Rahmen haben möchte, wenn man sich auch in Ruhe mal unterhalten möchte, zu zweit oder zu dritt und das auch nicht jeden Tag macht, dann kann man auch mal ins Apples gehen.
Unbedingt.
Und das nicht nur mit Senatoren.
Ja, und Platz 1.
Platz 1, Überraschung, Überraschung, Tara. Mitten im Karstadt, im Supermarkt dort, gibt es eine kleine, aber feine Ecke, wo man unter anderem, wie ich finde, eine sehr, sehr gute Fischsuppe essen kann. Ich wäre vor der Erfahrung, dass mich da mal selber jemand hingeführt hat, nie auf die Idee gekommen, dass man im Karstadt super seine Mittagspause verbringen kann und noch gut isst. Also Fischsuppe im Karstadt auf der Mönckebergstraße hervorragend.
Das gibt ganz viele Payback-Punkte bei Karstadt für dich, für diesen Tipp. Da rennen wir nämlich jetzt alle hin. Lieber Henrik, es hat wieder große Freude bereitet. Vielen Dank, dass du uns ein bisschen aufgeklärt hast. Und ich sage Ahoi und allzeit gute Fahrt.
Vielen, vielen Dank. Bis demnächst. Macht's gut.
Tschüss. Eine Produktion der Gute-Leute-Fabrik in Kooperation mit der Hamburger Morgenpost.